Herzlich willkommen auf Puls 24, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend bei Beide Seiten live und willkommen im September. Ja, was hat die Regierung in diesem Herbst vor und darüber hinaus gegen die Krise? Die Regierungsklausur morgen und übermorgen, die soll endlich Antworten liefern und das wollen wir diskutieren. Und das dazu begrüße ich die Gäste hier im Studio. Andrea Gdolski ist bei uns, Ex-Ministerin der ÖVP, mittlerweile ausgetreten und letztens Koalitionsverhandlerin für den NEOS. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Heinz-Christian Strache, ehemaliger FPÖ-Chef und FPÖ-Vizekanzler, begrüße ich in der Runde. Schönen guten Abend.
Grüß Gott.
Und Eva-Ernst Tschetschitz ist bei uns, ehemalige Außenpolitik-Sprecherin der Grünen. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Frau Gdolski, ich möchte mit Ihnen beginnen, weil Sie einer Regierungspartei nahestehen. Wie gefällt Ihnen denn, was bis jetzt geplant ist bei der Klausur und darüber hinaus im Kampf gegen die Krise?
Es ist mir zu wenig, es gefällt mir gar nicht. Es ist nicht mutig, nicht visionär. Und es wird aller Voraussicht nach nichts passieren, was wirklich die Wirtschaft ankurbelt und das Loch, das wir da haben, in irgendeiner Weise stoppt, weil einfach verschiedene Themen auch nicht besprochen werden, aber dazu kommen wir noch. Ich muss jetzt ganz ehrlich eins sagen, es hat für mich immer ein paar Überraschungen gegeben. Eine Überraschung war schon Kanzler Stocker, der am Anfang vor allem in seiner sehr unaufgeregten Art, glaube ich, gar nicht so schlecht war. Im Management spricht man davon, es gibt Zeiten für Visionen und es gibt Zeiten für Ruhe. Die Ruhe hat er gegeben, weil er sich einfach nicht in den Vordergrund drängt, weil er jetzt nicht ein Society-Freak ist, weil er eigentlich immer das Gefühl hat, er hält das in Ruhe. Aber jetzt wäre die Zeit, wo die Ruhe vorbei ist, weil wir fallen mit den Wirtschaftsdaten und es gehört jetzt einfach einmal ein visionäres Umdenken. Und zwar ein Umdenken von der Pike auf, vom Grund auf. Wir werden nicht wieder Löcher stopfen können. Ich glaube, und das finde ich so traurig, dass die aus dieser Klausur herauskommen werden und es werden wieder einzelne Löcher gestopft und dann wird man so tun, als ob man was gemacht hat. Aber die wirklichen Reformen, wie wir es seinerzeit in dieser Staatsklausur überlegt haben und wie wir es in Wahrheit wirklich überlegen sollten, die passieren leider nicht, weil visionär ist da keiner.
Es könnte ja sein, dass heute ein bisschen eine Vision durchsickert im Sommergespräch, kurz nach unserer Sendung. Glauben Sie dran? Wird man sehen.
Ich glaube eher nicht.
Jetzt fehlt da, Frau Gdolski, einiges in diesem Krisenpaket. Wahrscheinlich fehlt Ihnen dann noch mehr, Herr Strache.
Ja, noch mehr. Ich meine, wir haben insgesamt eine sehr schwierige Situation, das muss man auch festhalten, mit einer Staatsverschuldung, die dramatisch ist. Wir haben eine Inflation, die wieder angezogen hat auf 3,6%, und zwar nicht im Rechenzentrum, sondern an der Billerkasse bei den Preisen, aber letztlich auch bei den Mietern und bei den gesamten Kostenexplosionen, die Menschen erleben müssen. Wir erleben insgesamt, dass der Wirtschaftsstandort halt wirklich kracht, ja, an allen Ecken und Enden. Und jetzt ist es natürlich wichtig, das sich einzugestehen und wirklich einmal strukturell, glaube ich, zu überlegen, wo kann man strukturell wirklich Einsparungen treffen. Und natürlich muss man sich auch überlegen, wie man beim eigenen Apparat, beim politischen Apparat, beim bürokratischen Apparat ansetzt. Ich warte noch immer auf die großen Deregulierungsvorschläge, die ich vermisse. Ja. Gesundheitsreform ist ein Thema mit Sicherheit, ja, denn dort verschwinden Milliarden in den unterschiedlichsten Strukturen. Da sind wir bis dato alle politischen Verantwortlichen gescheitert, muss man ehrlicherweise sagen. Klar kann man auch noch darüber reden, dass es Pensionsanreize braucht, ja, dass die Menschen länger arbeiten, ne, und dass man hier eine Entwicklung findet, die Menschen länger im Arbeitsprozess freiwillig zu halten. Mhm. Ja. Man muss, glaube ich, sehr offen und ernsthaft über die unterschiedlichen Möglichkeiten diskutieren, aber ich glaube, die Politik ist gut beraten, bei sich und bei ihren eigenen Strukturen zu beginnen, auch bei den Förderungen der NGOs, auch natürlich bei der Asylfrage. Wir haben dort Kostenexplosionen, die gigantisch sind, da muss man runter. Da muss man offen sozusagen einen Punkt finden, wie wir da rauskommen, denn der Wirtschaftsstandort braucht in Wahrheit natürlich auch Anreize, ja, mit Steuersenkungen, mit Investitionsunterstützungen. Da gibt es, glaube ich, eine positive Überlegung, die ich mitbekommen habe, dass man Investitionsanreize, überlegen will. Das ist einmal ein guter Schritt, aber zu wenig. Und die Preisdeckelung halte ich für einen Unsinn. Die ist ein absoluter Schwachsinn. Das hat schon in der DDR und anderswo nicht funktioniert.
Das ist ein Thema, das natürlich auch bei der Klausur besprochen werden wird. Die massive Teuerung. Zur Deregulierung komme ich gleich nochmal zurück.
Darf ich nur zur Teuerung ganz kurz sagen? Ich habe jetzt direkt vor der Sendung mit einer Bekannten gesprochen, die mir gesagt hat, sie hat sich das genau aufgeschrieben. aufgeschrieben. Sie kauft in etwa jeden Samstag dasselbe ein und hat noch bis vor einigen Monaten zu viert, weil da ihre Tochter noch zu Hause war, in etwa 300 bis 400 € ausgegeben und gibt jetzt zu dritt 700 € aus. Und das ist schon etwas, wo ich sage, wenn das jetzt jemanden trifft, der im Mindestgehalt oder in der Mindestpension ist, ist das unvorstellbar. Wir haben längst Working Poors und ich koche ab und zu in der Gruft, wenn ich das noch sagen darf. Dort sind inzwischen Leute, die arbeiten, die sich aber das Essen nicht mehr leisten können. Und das ist in einem Land wie Österreich schon eine Katastrophe.
Es sind natürlich auch Maßnahmen gegen hohe Preise zumindest mal gedacht oder diskutiert. Unter anderem der Österreich-Zuschlag, der weggehört, aber ist ein EU-Problem und dauert wahrscheinlich Jahre. Andererseits wird die Mehrwertsteuer diskutiert. Andererseits wird auch bei den Mieten diskutiert, dass man den privaten Sektor auch, wie Andreas Babler vorgestellt hat, decken sollte. Wo muss Ihrer Meinung nach, Frau Ernst-Jacic, eingegriffen werden auf der Preisfront? Und wo muss nicht oder darf nicht eingegriffen werden?
Ja, also in medias res würde ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass diese Klausur stattfindet. Noch wichtiger ist es, dass dort nicht nur eine Pressekonferenz überbleibt mit lauter Ankündigungen, weil der Hut brennt. Also Sie haben die Preiserhöhungen angesprochen. Tatsächlich gäbe es da mehrere Möglichkeiten. Die Preissenkung sozusagen in Österreich ist das eine. Auf internationaler Ebene könnte durchaus Österreich hier mit den betroffenen Ländern sich zusammenschließen, damit die Kommission handelt. Griechenland, Belgien beispielsweise sind ja auch davon betroffen. In Österreich kosten teilweise Lebensmittel um ein Viertel mehr als in Deutschland. Also da kann man auf jeden Fall diesen Zuschlag hier sozusagen reduzieren, wenn nicht gar abschaffen. Da ist bis dato nichts passiert. Das andere betrifft natürlich auch das, was Sie gesagt haben, die sonstigen Steigerungen bei den Grundbedürfnissen. Man hat berechnet, früher die 40 günstigsten Lebensmittel haben gekostet 51 €, jetzt kosten sie 81 €. Und das hat eben natürlich Auswirkungen auf die anderen Bereiche. Die Inflation bleibt so lange so hoch, bis wir natürlich auch hier keine Anreize schaffen für die Menschen, entsprechend die Kaufkraft anzukurbeln. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen sehr wohl zusammen. Und wenn die Klausur jetzt damit endet, dass man sagt, okay, jede Partei hat ein bisschen was bekommen, die Neos im Bereich Deregulierung, die SPÖ im Bereich sozusagen vielleicht vage Zusagen, wie die Mieten nicht allzu hoch steigen dürften. Tatsächlich sind in Österreich, vor allem in Wien, sehr, sehr hoch. Da müsste was gemacht werden. Und die ÖVP wird sagen, wir machen was sozusagen für den Mittelstand und investieren in beispielsweise Industrie, wird das zu wenig sein. Ich glaube, dass die Geduld der Bevölkerung recht am Ende ist, vor allem jetzt auch nach dem Sommer mit Schulbeginn. Wir gehen in den Herbst. Wie gesagt, viele merken das einfach am Geldbörsel, dass ihnen weniger überbleibt. Die Kosten explodieren. Und was hat man gemacht, auch was nicht hätte sein sollen, was diese Inflation nämlich nicht aufgehalten hat, sondern das Gegenteil bewirkt. Man hat solche Dinge, und darüber spricht man weniger, wie die Strompreis sozusagen Grenze aufgehoben. Ja, bei der Elektrizität gibt es sozusagen jetzt auch keine Zuschüsse mehr. Man tut nichts gegen die steigenden Netzentgelte. Wieso erzähle ich das alles? Energiekosten sind neben den Lebensmittelpreisen die höchste und die meiste, die spürbarste Belastung für die Menschen. Das heißt, hier im Energiebereich, das ist überhaupt kein Thema anscheinend bei der Klausur, soll nichts passieren, das halte ich für einen groben Fehler.
Umso mehr, dass es Ländersache ist. Man darf ja eins nicht vergessen, wo kann man einfach hinein? Ich meine, entschuldige, in die Energiekonzerne geht es relativ einfach, weil die gehören de facto den Bundesländern und da gibt es, wenn schon Föderalismus, dann dort die Möglichkeit dann hinein. Ich meine, ich bin kein Freund des Föderalismus, wie man allgemein weiß, aber in dem Fall können die Länder sehr wohl da hinein tun. Ganz im Gegenteil, in Niederösterreich ist, glaube ich, ein dritter Geschäftsführer angestellt worden mit einem Gehalt, wo man nur davon träumen kann. Deswegen das, was Hans-Christian Strache gesagt hat, völlig richtig, die inneren Strukturen, die inneren Prozesse einmal aufzumachen und zu schauen, was dort läuft. Nicht, weil gerade Energiekosten ist ja verrückt.
Frau Freundlingen, ist das der größte Preistreiber, der alles letztlich in die Schieflage bringt, bei der Produktion, bei den Produktionskosten, Lieferung etc. Und am Ende kriegen es dann die Menschen natürlich ordentlich noch einmal doppelt und dreifach draufgeschmissen.
Genau, Gastrobetriebe zum Beispiel. Ne? Ja. Also viele Menschen können sich ja das Essen gehen, das wir sozusagen auch schätzen, in Österreich nicht mehr leisten, weil einfach dort auch das Essen nicht mehr leistbar ist und viele Gastrobetriebe auch den Geist aufgeben, weil sie sich eben die Energiekosten nicht leisten können. Das heißt, wir befinden uns da wirklich in so einem in einer Abwärtsspirale und da gebe ich Ihnen recht, ein bisschen Löcher stopfen, das wird's nicht bringen. Und vielleicht noch was ganz Wichtiges, weil zwar Industrie in Österreich ja nur 30% der Wirtschaftsleistung ausmacht, klingt wenig, aber da gab es zum Beispiel einen Transformationsfonds und den hat man ja auch mehr oder weniger gekappert. Also wenn wir von Investitionen reden, die einen Wirtschaftsaufschwung bringen sollen und die Inflation bekämpfen, da höre ich auch von der aktuellen Regierung gar nichts. Und auch das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um nachhaltig einfach Österreich abzusichern.
Dann machen wir es mal konkret, was die Preise mal betrifft. Wir haben jetzt da drei große Themen aufgeworfen oder Sie haben das beigesteuert. Jedenfalls, das eine sind die Lebensmittel, das ist der Supermarkt, der Tageseinkauf. Das andere ist die Energie, die uns natürlich auch tagtäglich alle betrifft und inklusive auch die Wirtschaft. Und das dritte sind eben die Mieten, die letztlich auch davon galoppiert sind und vielleicht jetzt nicht mehr davon galoppieren, wenn diese Maßnahmen greifen sollten. Wo sollte Ihrer Meinung nach tatsächlich mit einem konkreten Deckel reagiert werden oder wo sollte der ausbleiben, Frau Ernst-Cercic?
Bei den Grundnahrungsmitteln ganz klar.
Deckeln.
Ja, also hier, so wie ich gesagt habe, die 40 günstigsten, billigsten Lebensmittel, die bisher 51 Euro gekostet haben und jetzt 81 kosten. Das ist sehr konkret, das ist eingrenzbar. Ich denke, jeder muss sich einfach Brot, Milch, Butter leisten können. Das ist unverantwortlich, dass wir in Österreich, in einem der reichsten Länder Europas, tatsächlich darüber diskutieren, dass Menschen mit Kindern, Familien armutsgefährdet sind und sich das nicht leisten können.
Deckel oder Mehrwertsteuersenkung drauf?
Das kann man diskutieren, da will ich jetzt der Regierung auch keine Vorgaben machen. Beides ist natürlich möglich. Ein Deckel ist kurzfristig durchsetzbar. Die Mehrwertsteuersenkung wäre sozusagen etwas Nachhaltigeres.
Vor allem kommt die wieder. Die Mehrwertsteuersenkung ist immer so eine Sache, die kurzfristig ist und dann letztendlich wieder drauf geholt wird. Also ich halte das, auch wenn wir uns wahrscheinlich in anderen Dingen ideologisch nicht so gut treffen, aber das halte ich in dem Fall einfach im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher für eine ganz richtige Geschichte. Grundnahrungsmittel. Brot, Butter, Milch, das sind Dinge, die muss man sich leisten können. Und ich halte das auch für gar nicht dramatisch, wenn man dort den Deckel drauf gibt, weil da verliert niemand, weil es ist ja in den meisten anderen Ländern billiger. Das heißt, das sind ja Konzerne, die in beiden Ländern sind. Die sind nicht einmal konkurrierend. Das heißt, da kann man ja ohne weiteres reden.
Nicht? Wie ist es bei Mieten?
Beim Mietendeckel bin ich sehr vorsichtig. Ich sage Ihnen auch gleich warum, weil in dem Moment, wo ich eine Wohnung habe, die ich vermiete und ich kriege einen Deckel und gerade im Sinne der Energiekosten und vieler anderer, die mich ja auch treffen, dann überlege ich mir, ob ich die Wohnung noch vermiete und lasse sie im Notfall leer stehen und das halte ich für noch problematischer.
Das wäre jetzt die Argumentationslinie der NEOS, die sagen, Eingriff in den Markt immer mit größter Vorsicht. Bei den Lebensmitteln sind Sie da weniger vorsichtig.
Weil es die Grundnahrungsmittel.
Gut.
Es geht nicht um Kaviar und um Champagner. Und um alles, was im Villa angeboten wird, sondern es geht wirklich um die Grundnahrungsmittel.
Also ich bin kein Freund vom Preisdeckel oder von Preisdeckelungen. Bei den Grundnahrungsmitteln lasse ich mit mir noch reden oder diskutieren. Wenn man das wirklich sozusagen auf diese Grundnahrungsmittel beschränkt, macht das ja noch Sinn. Ja? Ansonsten sollte man in der Regel über die Mehrwertsteuer ansetzen, auch über den Österreich-Zuschlag. Ja? Und natürlich ist es auch eine Scheindebatte, muss man ganz ehrlich sagen. Denn was brauchen wir? Ankurbelung des Wirtschaftsstandes, wieder Investitionen möglich machen, letztlich die Betriebe fördern und wieder schauen, dass Umsätze gemacht werden, Gewinne ausgeschüttet werden können und vor allen Dingen höhere Löhne gezahlt werden können, damit die Menschen sich das Leben wieder leisten können. Das ist diese Spirale, in der wir uns drehen. Das stimmt. Ja. Wir sind nur jetzt in einer Situation, wo jetzt, glaube ich, knapp unter 40% nur mehr in der arbeitenden Bevölkerung sich wiederfinden und am Ende Steuerzahler sind. Ja. Der Rest sind Steuernehmer und Kassierer, muss man auch sagen. Und man holt sich jetzt noch von den kleinen und mittleren Unternehmern und das Finanzamt fährt dort drauf, die eh schon sozusagen mit dem letzten Atemzug zum Teil kämpfen und jetzt teilweise sogar noch Corona-Förderungen, die sie erhalten haben, zurückzahlen müssen und vor dem Konkurs stehen. Auch das höre ich immer wieder, wo die Menschen völlig fassungslos sind und so. Jetzt hat man der Staat eine Corona-Förderung gegeben und jetzt kommen auf einmal die Aufforderungen, die zurückzuzahlen, weil sie ja, nach Rechtsauffassung des Staates nicht korrekt ausgezahlt worden sein sollen. Und dann bist du natürlich völlig am Ende. Und ich glaube, wir brauchen insgesamt, ja, trotz einer Krise, trotz einer Staatsverschuldung, alle Mechanismen, wie man den Wirtschaftsstandort wieder anwerfen kann. Und da braucht es natürlich Steuerentlastungen, damit Investoren hier wieder investieren und nicht abwandern. Sonst sind wir in einem Todeslauf gegen die Wand, ja, wo wir alles sozusagen kaputt machen und überhaupt keine Dynamik mehr
entstehen. Darf ich aus eigener Betroffenheit sagen, das betrifft auch diese Anreize, Pension soll weiterarbeiten. Ich habe eine Pension von 2.300 Euro, damit sage ich den Zuschauern, Zusehern, ich habe keine Ministerpension, wie man oft in irgendeiner Weise unterstellt.
Das heißt, und du bist im neuen System?
Ich bin im neuen System und ich möchte und will arbeiten. Das Problem ist, und da beginnt es mit Anreizen, derzeit ist die steuerliche Situation für Pensionisten, die mit einer Pension arbeiten, so katastrophal, dass wenn man nicht enorm viel verdient, wo einem noch was überbleibt, vor allem in den kleinen Verdienstbereichen, zahlt sich das überhaupt nicht aus. Die sagen, das mache ich nicht, weil wenn mir 50 Euro überbleiben, mache ich das nicht. Da gibt es steuerlich, wenn man sich die Schweiz zum Beispiel anschaut, die Schweiz zahlt, da zahlst du deine Steuer für deine Pension. Und wenn du weiterarbeitest in deinem Beruf und damit dem Staat hilfst, letztendlich diese vorhandenen Löcher zu stopfen, zahlst du 0% Steuern für das, was du in der Pension einnimmst. Jetzt sage ich, wir müssen nicht einmal 0%, aber dass ich meine Steuerberaterin mir sagt, dass ich um 18% mehr brutto verdienen muss, damit ich netto dasselbe rauskriege, wie ich den letzten Job gekriegt habe, das ist verrückt.
Somit wären wir auch schon beim Thema Pensionen und gerade dieser Bereich wird ja bei der Regierungsklausur, soweit wir es bis jetzt gehört haben, nicht angegriffen, beziehungsweise viele von diesen Projekten zur Entlastung wurden ja verschoben. Das war, was man morgen plant, es soll ja ein Mini-Paket werden, wo man sich womöglich dann über die Beamtenpensionen ein bisschen zerstreitet. Und das bisherige, was man umgesetzt hat, was jetzt Geltung hat seit 1. Juni, soweit ich informiert bin, ist, dass die Pensionisten statt 5,1% jetzt 6% für die Krankenversicherung mehr zahlen müssen. Das ist eine Einsparung pro Jahr von 400 Millionen Euro, hat man berechnet. Das heißt, auch hier haben wir es wieder mit kleinen Löchern zu tun. Ein bisschen habe ich die Befürchtung auch, dass morgen tatsächlich außer einer schönen Pressekonferenz, wo jeder sagt, es wird besser, nicht konkret etwas rauskommt, was tatsächlich an der Struktur rüttelt. Vielleicht auch gleich zu den Beamtenpensionen, weil das ist ja, glaube ich, auch so ein umstrittenes Thema oder auch Teil dieser Sendung. Ich gebe dem Rechnungshof ja recht, indem dass hier sehr wenig Transparenz in Österreich vorherrscht. Tatsächlich. Und dass sich sehr viele andere Pensionisten und Pensionistinnen einfach ungerecht behandelt fühlen. Also das wäre einmal das Erste, wie bei den Preisen in Österreich mal eine Transparenzdatenbank zu machen, genauso bei den Beamtengehältern mal für Transparenz zu sorgen. Dann kann man auch konkret und real diskutieren, ob da tatsächlich was zu holen ist, weil sehr oft handelt es sich dann um Einsparungen von 30 Millionen Euro. Mit Verlaub, viel Geld für den Durchschnittsbürger, für die Budgetsanierung des Staates. Das wird es natürlich nicht reichen.
Also Informationsfreiheit auch da gefordert. Das Informationsfreiheitsgesetz diskutiert ihr heute nicht, das heute in Kraft getreten ist.
Ja, aber
das
kann man erwähnen,
Lübeck. Dass die Behörden natürlich in die Pflicht nimmt. Wir haben gleich in das zweite Thema des heutigen Tages eröffnet, nämlich die Themen, die in die Klausur hineingehören würden, aber nicht diskutiert werden. Einerseits sind das die Pensionen, das haben Sie auch schon vorher angesprochen. Das wird nicht diskutiert in der Klausur. Die Diskussion ist aber da, nämlich um wie viel sollen die Pensionen erhöht werden. In den letzten 8 Erhöhungen wurde 6-mal über der Inflation erhöht. Und jetzt sagt Christoph Bartelt, seines Zeichens Fiskalratspräsident, in einem Presseinterview Folgendes. Bei den Pensionen mache ich darauf aufmerksam, dass diese seit Corona mehrfach deutlich höher als die Inflationsrate erhöht worden sind durch außerordentliche Erhöhungen und die wirken nach wie vor. Das würde schon rechtfertigen, dass man jetzt bescheidener vorgeht. Er meint, damit wahrscheinlich in der Inflation bleiben oder sogar drunter.
Wir müssen in der Diktion ordentlich sein, damit die Menschen es verstehen. Und das ist auch, weil hier gesteht, bei den Pensionen gekürzt. Es soll nicht gekürzt werden. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Sondern in den Verhandlungen, ich finde die Inflations, also die Inflation sollte abgegolten werden, weil jetzt heuer dann auch mehr, beim Supermarkt oder wo auch immer. Aber ich muss nicht drüber gehen. Also selbst ich mit einer relativ jetzt normalen Pension muss sagen, das ist sicher kein Problem. Und wenn man sich gerade im Beamtenbereich umschaut, ich wollte nur sagen, die Gehälter liegen ganz offen. Da gibt es die Handbücher, da ist auch Mann und Frau gleich, die Pensionen sind es, die nicht so klar sind. Und da gibt es natürlich Gerüchte bis 8.000, 9.000 Euro. Und das ist dann natürlich schon
die Frage der Frühpensionierung,
genau,
und auch
genau,
der Regulierung wegen der, der Pensionierungen.
Genau. Ja, also ich glaube, wie gesagt, Inflation ja, drüber nein. Und da hat Bartelt völlig recht. Ich schätze ihn sehr in seinen ökonomischen Aussagen. Und ich glaube auch als Selbstbetroffene, dass das etwas ist, was man beisteuern kann. Jetzt steuern die Pensionisten natürlich schon den Krankenkassenbeitrag dazu, keine Frage. Ich möchte nur an der Stelle auch einmal öffentlich etwas sagen und ich bitte, das sagen zu dürfen. Es wird immer
alles
so getan, als ob die Pensionen ein Almosen wären oder ein Geschenk oder irgendetwas, was mir geschenkt wird. Und ich möchte das einmal richtigstellen. Das ist etwas, das ich mein Leben lang einzahle und dass ich ein Anrecht habe. Es geht nicht um Almosen, sondern es geht um ein Anrecht. Die Pensionen sind nichts, was mir geschenkt wird. Das ist keine Förderung oder sonst irgendwas, sondern das ist etwas, was ich mir erarbeitet habe in 40 Jahren, in 38 Jahren, je nachdem. Und da glaube ich, dass man mal aufhören sollte, immer von Kürzung zu sprechen. Es geht nicht um Kürzung, sondern es geht in diesem Fall um die Frage, wie hoch verhandle ich weiter. Und da glaube ich, geht absolut die Inflationshöhe, das zu verhandeln. Und alles andere ist etwas, wo man dann über die ganz hohen Pensionen auch diskutieren muss.
Da könnte man dann vielleicht sogar auch unter der Inflation bleiben, würde ich da
also
herausfinden.
Ich glaube, ja, ich glaube,
man
muss staffeln, würde natürlich eine gute Sache sein, weil wir staffeln ja in Österreich im Steuersystem ununterbrochen.
Wie sehen Sie das, Herr Strache? Erhöhen in der Inflation, aber nicht drüber?
Wenn man sparen muss, und vor allen Dingen die Regierung muss sparen und sie will auch sparen, dann soll sie eigentlich bei sich beginnen. Ne? Sie hat es ja nicht vorgelebt. Na, schauen wir uns da an, die fetteste Regierungsbank der Zweiten Republik mit den meisten Ministerien, ja, mit einer Ressorterweiterung, die Kosten mit sich bringt, im Bereich der Bürokratie nicht bereit abzubauen. Man ist immer erfinderisch, wenn es dann darum geht, bei den Bürgern, bei den Pensionisten, bei der Krankenschwester überall einzusparen. Das ist das, was den Bürger im Allgemeinen ärgert. Denn der hätte ja Verständnis, wenn die bei sich und in ihren eigenen Strukturen anfangen zu sparen und sagen, wir können jetzt bei der nächsten Pensionsanpassung nur mehr quasi den Inflationsbetrag abgelten und müssen leider jetzt sparsamer sein und nicht über die Inflation hinaus. Dann hätten die Menschen ja Verständnis.
Ja.
Aber solange man nicht bei sich selbst spart, solange man, Entschuldigung, auch nach wie vor bei den NGOs, bei den ganzen Fördersystemen, da keine Transparenz hat und keine
Effizienzdarlegung
einmal präsentiert bekommt und auch dort keine Einsparungen vornimmt, da fehlt den Bürgern das Verständnis. Und das muss man schon sagen. Ne? Und natürlich, gerade in Wien auch bei der Mindestsicherung, schauen wir uns das an, das sind ja unfassbare Summen, ja, die da verschlungen werden. Aber die Landespolitiker geben sich dann deutlich über die Inflation eine Politikergehaltserhöhung. Ne? Na, gute Nacht.
Und ja, für die Bürger schaut es dann aus, dass wieder die Öffi-Preise erhöht werden, habe ich gerade heute gehört in den Nachrichten. Die Parkgebühren und ich weiß nicht, was alles. Ne?
Ja, vielleicht nur eine Ergänzung, weil natürlich entsteht der Eindruck, als würde nur bei der Bevölkerung gespart werden, wenn man sich den Budgetfahrplan 25/26 anschaut, sieht man schon, wie viel auch natürlich in den Ministerien eingespart wird. Da kann man lange drüber diskutieren, ist das richtig, ist das falsch, wo auch im Parlament eingespart wird, bis zu 10%, wo eingespart wird natürlich auch bei den Dienstwegen und Inseraten. Es geht noch immer mehr, aber tatsächlich geht das ein bisschen unter und das wird nicht konkret. Das heißt, man hat das in das Programm reingeschrieben bei den Einsparungen. Diskutieren tut man aber, da gebe ich Ihnen ausnahmsweise recht, tatsächlich nur über die Pensionisten, über jene, die sich das Leben nicht leisten können, über jene, die eine Wohnung suchen. Und das ist, glaube ich, eine Verzerrung, die genau dazu führt, dass Menschen frustriert sind und feststellen, okay, wo sind die anderen Einsparungen, außer bei uns.
Also vergleichsweise würden Sie auch sagen, bei den Pensionen sollte zumindest die Inflation abgegolten werden oder darüber hinaus fix etwas noch dazu kommen.
Es liegt im Moment nichts am Tisch. Und da seriöserweise muss man sozusagen etwas auch bewerten, erst wenn konkrete Vorschläge am Tisch liegen. Kernpunkt sozusagen, man hat ja 3 Einschnitte im Regierungsprogramm festgeschrieben bei den Pensionen. Das erste ist eben Erfolg, die Erhöhung der sozusagen Zusätze bei der Krankenversicherung. Aber dieses Kernstück eben, also die Teilzeit in der Pension beispielsweise oder auch die Möglichkeit auch sozusagen, dass man von 40 auf 42 Versicherungsjahre raufgeht bei den Beamten, dazu gibt es gar nichts. Und auch zu Inflationsanpassung, nämlich man hat gesagt, man will im ersten Pensionsjahr die Inflation nur um die Hälfte sozusagen erhöhen. Auch dazu gibt es noch konkret gar nichts. Das heißt, seriös können wir das bewerten, erst wenn tatsächlich vielleicht nach der Klausur konkrete Pläne am Tisch liegen.
Wird eben, wie schon erwähnt, nicht in der Klausur besprochen, sondern das zweite große Thema waren die Beamtengehälter.
Hoffnung stirbt zuletzt.
Ebenfalls schon zur Sprache gebracht, die Beamtengehälter. Da wurde mit grüner Hilfe eben Beamtenminister Kogler beschlossen, dass auch fürs kommende Jahr gleich 0,3 über der Inflation erhöht wird. Jetzt kommt man drauf, dass die Inflation ist noch immer sehr hoch. Müsste man das Paket nicht wieder aufschnüren und sagen, wir bleiben bei den Beamten in der Inflation und nicht um die 0,3 drüber? Als Signal auch für andere Gewerkschaften in der kommenden Herbstlohnrunde, die dann sagen, warum sollen wir verzichten, wenn bei Beamten nicht verzichtet wird?
Natürlich hast du da aufgrund der unterschiedlichsten Lohnerhöhungsverhandlungen der unterschiedlichsten Gruppen oft auch Ergebnisse, die so diametral auseinanderklaffen, dass das nicht als gerecht empfunden wird. Und wenn wir alle quasi den Gürtel enger schnallen müssen, dann müsste man bei sich selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann hätten auch andere, auch Beamte, sicherlich das Verständnis, dass man halt nur mit der Inflationsanpassung jetzt einmal arbeiten kann, weil wir einen Staatshaushalt zu sanieren haben und unser Land wieder in Schwung bringen müssen. Und dazu braucht es natürlich eine konkrete Vision. Wohin wollen wir nach den 3-4 Jahren dieser Regierungszeit und wo kommen wir hin und was wird dann besser? Weil die Menschen haben schon durchaus ein Verständnis, wenn sie merken, dass bei den Großen und bei den Strukturen eingespart wird, aber natürlich mit einer Staffelung. Bei den Kleinen sehe ich sehr wohl die sozialpolitische Verantwortung, dass die mehr bekommen sollen als die Großpensionsbezieher. Also da muss man schon Überlegungen auch anstellen, wie kann man das sozial gerecht staffeln.
Sie waren Beamtenminister, hat der Werner Kogler einen Fehler gemacht, gleich im nächsten Schritt auch die 0,3 fürs nächste Jahr zuzusagen, in der Hoffnung, dass die Inflation sich einbremst, was sie überhaupt nicht tut?
Wir haben es uns damals nicht leicht gemacht, aber, und das wird immer vergessen, wir waren von 2018 bis 2019 die einzige Regierung über Jahrzehnte hinweg, die wieder es geschafft hat, ein Nulldefizit sicherzustellen. Das heißt, wir haben eine andere Ausgangsposition gehabt und ich habe damals natürlich als Beamtenminister auch Verständnis gehabt, dass die Beamten entsprechend eine Erhöhung bekommen sollen, auch über die Inflation hinaus. Ich verstehe ihn als Beamtenminister, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, na das Gute gebe ich meinen Beamten, ja. Aber es war zu dem Zeitpunkt ja der Druck nicht wirklich da, das vorzunehmen.
Ja. Ich glaube, wir wollen ja nicht Muppet spielen, nicht? Also ich meine, im Nachhinein ist alles immer einfacher. Es geht mir darum, dass einfach diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, egal ob jetzt in der Wirtschaft, bei den Beamten, bei den Gehältern, gar nicht diskutiert werden. Ich stelle mir eine Klausur so vor, oder zumindest ich im Management habe mit meinen Mitarbeitern Klausuren so gemacht, dass man einmal ein Brainstorming macht, weg von allen Gesetzen, weg von allem, freies Denken. Was wäre möglich? Können wir das machen, können wir das nicht machen? Wo ist die Diskussion über eine Flat-Tax? Das sind Für und Wider. Aber ich weiß von vielen,
einen Einheitssteuersatz,
der relativ niedrig ist, aber für alle gleich ist. Das ist nämlich etwas, warum viele Wirtschaftstreibende, kleine Wirtschaftstreibende in umliegende Länder gehen, nach Ljubljana, nach Bratislava, bis hin nach Bosnien-Herzegowina.
Steht aber im Regierungsprogramm.
Ja, und da sollte natürlich was gemacht werden. Das würde ich mir aber für die Klausur, wie lange warten Sie, was im Regierungsprogramm steht und wie viele Klausuren soll man abhaken?
Vor allen Dingen, jetzt hat die Regierung genau dieses Zeitfenster. Jetzt ist knapp ein Jahr vorbei. Ja. Ja. Also eigentlich müssten jetzt die Schritte beschlossen werden, in Kraft treten, weil dann sind wir schon wieder nach dem zweiten Jahr,
bis der Spürbel
wird. Und dann beginnt die Regierung schon wieder darüber nachzudenken, oh je, was dürfen wir jetzt nicht machen, weil der nächste Wahl
kommt.
Also das ist eine wahlfreie Zeit, die man ausnützen muss.
Ja.
Die Beamten sind Sie mir noch schuldig, Frau Dolski, weil 0,3 ist ja zugesagt worden. Ja. Sollen wir das Paket Ihrer Meinung nach noch mal aufschnüren? Oder soll man warten, und dass die Gewerkschaft ein Angebot macht, was sie mutmaßlich nicht tut?
Ich glaube, ich war selber in der Goethe und ich war Gewerkschafter und ich tausche jetzt gerade mein Mäntelchen, weil ich ganz deiner Meinung bin. Ich glaube einfach, wir müssen alle sparen und das muss den Leuten einmal bewusst werden. Nur glaube ich, und da haben Sie das wunderbar gesagt, wir brauchen eine Transparenz. Die Leute müssen einmal wissen, um was es geht. Den Leuten muss auch klar gemacht werden, was dieses Staatsdefizit bedeutet, nämlich für jeden Einzelnen von uns. Wenn es nämlich weiter runterrutscht, gibt es keine freien Gesundheit, freie Gesundheit mehr, gibt es keine freie Bildung mehr und. Also viele Gutes des Sozialstaates werden verschwinden, weil wir sie nicht leisten können. Und da, glaube ich, ist jetzt die Stunde Null und der Red Flag, wo wir jetzt das machen müssen. Und ja, da müssen wir auch, so wie wir bei den Politikern
sparen. Deshalb brauchen wir ja neben der Bürokratie und dem Abbau der Bürokratie die Transferbereinigungen, die Subventionsbereinigungen, die Optimierung des Gesundheitssystems, auch der Kassen. Ja. So, das ist das Thema. Ne? Und da traut man sich nicht hin. Ja? Klar, wir haben in der Vergangenheit dort Versuche erlebt, wo wir nicht durchgekommen sind oder gescheitert sind. Aber du musst ja dort weitermachen.
2007, 8,2 Milliarden.
Österreich-Konvent. Ja. Da gibt's.
Ja, Österreich steckt nicht von ungefähr in einem Defizitverfahren. Ja, da haben Sie schon recht. Es muss allen bewusst sein, was das bedeutet und dass es Einsparungen auf allen Ebenen geben muss. Wäre gegen das Aufschnüren von diesem Deal. Wieso? Ich denke auch, das ist der Grund, wieso man das während der Klausur jetzt nicht besprechen wird oder zumindest nicht der Öffentlichkeit kundtun wird, wieso das nicht besprochen wird. Es handelt sich um die Fortschreibung von einem Jahr. Die Einsparung, das Einsparungspotenzial ist überschaubar im Vergleich zu dem, was eben beispielsweise wirklich wichtige Investitionen für Österreich bringen würden oder Einsparungen auf anderen sozusagen Gebieten auch für Österreich sozusagen bringen. Langfristig ist dieses eine Jahr womöglich, steht nicht für sich, dass man sich den Unmut der Beamten zuzieht.
Allerdings wäre es auch eine Signalwirkung, das habe ich vorher schon angesprochen, für andere Gewerkschaften, die jetzt im Herbst dastehen und sagen, warum sollen wir verzichten, wenn es bei den Beamten gegangen ist. Insofern wäre das ja auch ein wichtiges Signal, auch wenn es in der Summe nicht so ein großer Block wäre.
Signale sind natürlich und Symbole in der Politik sehr wichtig. Bundeskanzler Stocker hat gemeint, er geht jetzt nach der Formel, wie war das, 2-1-0 vor. Ich würde der Regierung mitgeben für diese Klausur, dass sie sich als Motto verpassen, Achtung, fertig, los. Weil ich glaube, nochmals, wenn man sich im Klein-Klein verliert und über 0,3 Inflationsanpassung bei einer kleinen Gruppe diskutiert, die für ein Jahr geltend ist und nicht tatsächlich diese großen Brocken anpasst und strukturverändernde Investitionen tätigt, dann wird die Inflation in Österreich weiter hoch bleiben und das ist ein Drama. Im europäischen Vergleich ist das wirklich kein Ruhmeszeugnis, das wir da ablegen und wir kommen dann nicht aus dem Tief raus.
Wir beobachten selbstverständlich auch die Ergebnisse der Klausur morgen und übermorgen hier auf Puls 24, berichten wir laufend und wechseln jetzt das Thema von der Innen- zur Außenpolitik. Es geht um den Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem möglichen Vakuum, das entsteht, wenn sich die USA zurückziehen. Wie könnten denn die Europäer dieses Vakuum ausfüllen? Vielleicht mit Friedenstruppen, sobald die Waffen schweigen? Wir sprechen drüber. Bis gleich. Zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren, mit dem Thema Außenpolitik und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da könnte ja ein Sicherheitsvakuum dann entstehen, wenn die USA sich tatsächlich mehr und mehr zurückziehen. Kann Europa da in die Bresche springen? Jetzt zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass die EU-Länder konkrete oder präzise Pläne für die Entsendung von Truppen haben in die Ukraine, ab dem Zeitpunkt natürlich, ab dem die Waffen schweigen sollten. Das sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Financial Times in einem Interview. Das wäre dann eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine, die es natürlich braucht bei einem Friedensschluss. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob so eine multinationale Truppe, Herr Strache, auch aus Soldaten des neutralen Österreich bestehen könnte mit einem EU-Mandat. Wäre das sinnvoll? Wäre das richtig?
Ich glaube, wir reden da von zwei unterschiedlichen Paar Schuhen. Einerseits haben wir zum Glück jetzt erlebt, dass durch den amerikanischen Präsidenten einmal ein Anstoß stattgefunden hat, mit einem Dialog nach Möglichkeiten zu suchen, ob es einen Frieden geben kann. Wir sind noch lange nicht dort. Wenn es also wirklich zu einer Friedensbewegung kommen sollte, ja, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden. Das, was die Frau von der Leyen anspricht, hat nichts mit einem UNO-Mandat zu tun, sondern das hat quasi, wenn man so will, mit einer versteckten NATO-Sicherheitsgarantie zu tun. Und da dürfen wir als neutrales Österreich auf gar keinen Fall dabei sein. Denn wir, und das sage ich ganz offen, ich meine, die Neutralität ist kein Museumstück, ja, das ist etwas, was unser Markenkern ist, das ist kein Ausrutscher. Ja, und das ist etwas, was auch die überwiegende Mehrheit der österreichischen Bevölkerung nicht einfach über Bord geworfen haben will und teilweise empört ist, wie eine Außenministerin da durch die Weltgeschichte reist. Und diese verfassungsgemäße Neutralität eben nicht verkörpert oder lebt. Ja. Und da muss man schon warnen, weil natürlich kann es nur sein, so wie wir das früher auch gemacht haben, am Golan oder anderswo, wenn eine Friedensmission, wo österreichische Truppen dabei sind, nur mit einem UNO-Mandat, Kosovo ist ein Beispiel, ja. Bosnien ist ein Beispiel. Ja. Das sind die Hintergründe, aber sonst nicht.
Kann ich nichts dazu fügen. Ich glaube,
Außenministerin der NEOS wurde hier angegriffen.
Frau Grosch. Naja, das Problem ist ein bisschen, dass die Frau Bundesministerin Meinl Reisinger zweifellos hohe Sympathien für die Ukraine pflegt und versucht, dort zu positionieren. Ich meine, wir haben das ja in Alpbach gesehen. Sie trägt ja auch die Nationaltracht der Ukraine. Und das ist für mich schon ein bisschen die Frage, ob eine Außenministerin von Österreich, ob das nicht irgendwie ein Zeichen ist. Das hat mir auch nicht gefallen, obwohl ich sie persönlich schätze, aber das ist etwas, was ich ganz offen sage, ich bin nicht Mitglied der NEOS, ich kann Gott sei Dank sagen, was ich will. Und das hat mir einfach nicht gefallen und ich glaube auch, und da bin ich ganz bei dir, die Neutralität ist etwas, das uns viele Jahrzehnte auch sehr geholfen hat. Wien war immer so ein bisschen ein Platz des Vermittelns, ein Platz des Zusammenführens, wenn jetzt darüber gesprochen wird, dass Ungarn oder die Türkei irgendwie Vermittlungsplätze sind, dann frage ich mich, warum die Außenministerin nicht mehr Werbung für Wien als Platz für das Zusammenkommen von Menschen macht.
Ja, weil sie jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Ne?
Ja, so das wie Ursula Plasnik das gemacht hat und immer wieder geschafft hat, in Wien eben entsprechende Treffen zu organisieren. Und ich glaube, dass das etwas ist, das diese Neutralität ganz wichtig gemacht hat. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung das will. Wenn wir anders agieren, wir machen jetzt derzeit so ein bisschen wasch mich und mach mich nicht nass. Das ist so für mich jetzt derzeit diese Geschichte. Weil wir gehen so ein bisschen raus aus der Neutralität, wo wir es vielleicht ein bisschen argumentieren können. Und ich sag halt, so bin ich, dass ich sag, entweder wir diskutieren die Neutralität mit allen Für und Wider, aber wir können nicht so ein bisschen hinaus und dann so Vorstöße machen, die Verfassung und die Neutralität eigentlich
nicht sagen. Wir sind hier verfassungsrechtlich. In Wahrheit sind wir in der Verantwortung, sie zu leben. Ja. Ja, so, und solange das im Verfassungsrang ist, stellt sich jemand außerhalb der Verfassung, wenn er das nicht so lebt und handhabt. Und ich frage mich, wo der Herr Bundespräsident ist, der Oberbefehlshaber ist. Wenn man das abschaffen will, soll man es offen diskutieren und soll endlich eine Volksabstimmung machen. Und dann wird man erleben, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht abgeschafft hat.
Sind wir nur noch de jure, aber nicht mehr de facto neutral? Oder ist das... Okay, so.
Ich weiß nicht, wie viel der Neutralitätsdebatte das ist, der ich beiwohne. Und in einem Punkt gebe ich dem Bundespräsidenten durchaus recht. Wir haben in Österreich ein wenig einen sentimentalen Zugang. Ja, es ist identitätsstiftend und deshalb wird sozusagen die Neutralität als ein hohes Gut dargestellt, das unangreifbar ist. Fakt ist aber, die Welt von heute ist eine andere als die Welt von gestern. Wir haben die Neutralität natürlich ein Stück weit mit dem EU-Beitritt entsprechend auch aufgewichen damals. Und wir haben uns auch verpflichtet, eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik für Europa mit Europa zu machen. Und dazu gehört auch, dass Österreich beispielsweise Friedenstruppen stellt. Dazu gehört auch, dass Österreich einen nationalen Sicherheitsplan auch akkutiert mit den europäischen Partnern. Und dazu gehört auch, dass wir uns nicht auf den Trump verlassen, Maaßen, der damals gesagt hat, na, innerhalb von 24 Stunden wird er diesen Krieg beenden, noch uns darauf verlassen, dass Russland jetzt vielleicht in den nächsten Jahren doch keine weiteren Staaten angreifen wird. Das heißt natürlich, die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien und wir als europäischer Partner, weil es geht auch um unsere Sicherheit, dieser Krieg ist an europäischen Grenzen, müssen garantieren, dass eben dort vor Ort entsprechend, sei es eine gemeinsame Luftraumüberwachung stattfindet oder gemeinsam auch mit der USA sichergestellt wird, dass Russland diesen Friedensvertrag, zu dem es hoffentlich kommen wird, das ist noch ein weiter Weg, da gebe ich Ihnen recht, dann entsprechend auch sozusagen ja, nicht bricht. Weil wir wissen schon, Minsker Abkommen, viele andere Vereinbarungen haben nicht gehalten. Das heißt, wir müssen jetzt etwas bauen und absichern, das wirklich hält und den Frieden in Europa
Soldaten vor Ort in der Ukraine aus Österreich.
Na, und das ist genau der Punkt.
Wir haben in Österreich auch die Diskussion um die Battle. Wir haben in Österreich die Diskussion um die sogenannten Battle Groups und den Einsatz nur mit UNO-Mandat bisher gehabt. Ich denke, dass auch hier es im Sinne nicht nur der NATO, sondern auch der UNO und alle europäischen Partner eine Einigung geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass lediglich nur die von der Leyen sagt, wir entsenden Bodentruppen. Das steht da auch nicht drin. Sie spricht auch noch gar nicht davon und wir reden jetzt auch nicht von jetzt noch aktueller Zeit, sondern erst, wenn dieser Krieg beendet wird. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Weil davon Sentimentalität gesprochen wird. Ja. Also historisch wissen wir, wir hatten einen fürchterlichen Zweiten Weltkrieg mit unglaublichen Verbrechen und wir hatten dann 4 alliierte Mächte und wir haben dank unserer politischen Vorfahren, die es geschafft haben, mit ihrem Dialog und Verhandlungsgeschick eine Situation zustande gebracht, wo Österreich wieder frei geworden ist. Ja, und wo wir aber als Bedingung auch hatten, diese verfassungsrechtliche Neutralität sicherzustellen. Also das hat nichts mit Sentimentalität zu tun, sondern da haben wir eine Verantwortung. Und wir haben eine Verantwortung vor allen Dingen auch für unsere Kinder und Kindeskinder, dass die nicht in einem Militärbündnis aufwachen, wo die in den nächsten Offensivkrieg vielleicht hineingezogen werden. Das bin ich meinen Kindern schuldig. Mhm. Und da verstehe ich, wenn man sagt, meine Männer, meine Buben, meine Kinder, kriegt's ja nicht, ja, weil ich das nie wieder will, ja, nach der geschichtlichen und historischen Erfahrung, die wir haben. Und da hätte ich überhaupt es für klug gehalten, wenn Deutschland endliche Neutralitätsschritte gesetzt hätte. Ja. Aber gut, da ist es anders. Aber wir dürfen uns da nicht reinziehen lassen. Und deshalb bitte, ist schon ein Unterschied zwischen den europäischen Beschlüssen, wo wir im Falle eines Angriffs auf ein europäisches Land unsere Verteidigungspflicht, die sogar offen gehalten wird, definiert haben, wie wir das tun, ob das überhaupt mit
Haben wir ja im Jugoslawienkrieg auch bewiesen.
Genau, aber nicht einmal dort ist es festgelegt, dass wir militärisch im Fall eines Angriffs Soldaten schicken, sondern mit anderen Mitteln und Methoden und schon gar nicht außerhalb der Europäischen Union in der Ukraine, weil das ist außerhalb der Europäischen Union.
Also Ungarn blockiert nicht von ungefähr die Beitrittsgespräche Ukraines, weil natürlich könnten wir dann sozusagen auch als Ukraine von einem offiziell europäischen Land sprechen. Und ich glaube, da werden schon ein bisschen Birnen mit Äpfeln vermischt. Ja, weil wieso gibt es die Neutralität in Österreich? Auch eine lange Debatte. Ich erinnere an den Anschluss und ich erinnere jetzt auch an die Aussage von Medvedev, der ja kurzfristig ja auch Präsident war in Russland und irgendwie ein Drahtzieher von Putin nach wie vor ist, der gesagt hat, die Aufgabe der Neutralität Österreich steht ja gar nicht zu Debatte. Und das ist ein Problem, finde ich, weil niemand spricht jetzt davon, dass wir morgen die Neutralität aufgeben. Das hat niemand gesagt. Ja. Diese Debatte findet auch nicht seriös in Österreich statt. Die Frage ist nur, ob wir souverän bestimmen können, wie wir diese Neutralität auslegen. Und Fakt ist, dass mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Angriff, mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine unsere europäische Sicherheitsinfrastruktur total zerstört, um nicht zu sagen zerbombt worden ist. Und jetzt haben wir die Verantwortung, mit unseren europäischen Partnern zu überlegen, wie sichern wir trotzdem den Frieden ab, auch mit der Ukraine, weil die Ukraine sozusagen an unseren Grenzen liegt. Und wenn wir die Ukraine nicht absichern, dann geht es weiter an die baltischen Staaten, dann geht es weiter womöglich in Kaliningrad, das ist russisches Gebiet zwischen baltischen Staaten und Polen. Das muss uns alles klar sein, dass wir hier einen Riegel vorschieben müssen und Österreich muss keine Bodentruppen schicken. Österreich kann Katastrophenhilfe machen, Schutz der kritischen Infrastruktur. Österreich kann beispielsweise sich beteiligen am gemeinsamen Luftraum sozusagen, auch um den zu überwachen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber von vorhinein zu sagen, jetzt ist auch nicht neutral.
Und ich bin absolut auch der Meinung, dass man in den kleinen Details, die Sie gesagt haben, also gerade Katastrophenschutz, Unterstützung, Rotes Kreuz, alles, was wir ja eigentlich seit Jahrzehnten machen und übrigens gut machen, von der Wasserherstellung, das ist ein österreichisches Phänomen sogar, bis hin zur Schutzhunde, Suchhunde. Also noch einmal, ich bin absolut dafür, dass wir Entminung, dass wir bei all diesen Dingen
etwas tun. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema.
Das ist aber völlig anders Thema, ob ich unsere Burschen und unsere Söhne sozusagen, meine sind es nicht, ich habe keine Kinder, aber die Söhne von anderen jetzt dort in einen Krieg hineinschicken, weil die Sicherung heißt ja lange nicht, dass dort nicht wieder dort oder da Bereiche aufflammen, weil wenn wir sicher wären, dass das nicht passiert, brauchen wir dort keine Schutzbereiche hinschicken, nicht?
Naja, das ist ja eine Garantie, dass das nicht wieder aufflammt. Das heißt, der Krieg muss wirklich erst beendet sein und erst
Ihnen völlig d'accord bei den Schutzbereichen, auch bei den Überwachungsbereichen. Nicht d'accord bin ich bei den Truppen, Manntruppen.
Also ohne UNO-Mandat undenkbar für mich, das wäre ein Bruch der Neutralität. Ja. Man soll bitte endlich eine offene und ehrliche Debatte führen und nicht das permanent versuchen auszuhöhlen, weil das ist die Unehrlichkeit, die gelebt wird und die in Wahrheit nicht verfassungskonform ist, muss man offen sagen. Und humanitäre Hilfe, ja, Österreich soll helfen mit Medikamenten, Leitlindern, Evakuierungen, was auch immer, ja, aber eben nicht militärisch. Ja.
Und wir diskutieren natürlich hier, meine Damen und Herren, über eine Frage, die sich weit in der Zukunft stellt, denn es ist überhaupt und leider überhaupt nicht in Sicht, dass die Waffen in der Ukraine schweigen und sich vielleicht eine tragfähige Gesprächsbasis ergibt. Falls das so ist, dann werden wir selbstverständlich auch darüber weiter diskutieren. Das war Beide Seiten live, meine Damen und Herren, auf Puls 24. Noch einen schönen Montagabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gästen.
Dankeschön.
Danke vielmals.
Danke.